Chris, drückst du auf Aufnahme?
Chris ist schon wieder weg.
Hallo?
Ich bin gegen das Kabel gekommen, weil mein Kopfhörerkabel sich da drum gewickelt hatte und ich dachte, ich kann das ganz smooth irgendwie vielleicht. Und, nein, ich kann nein.
Ab 30 nicht mehr. Ab 30 geht nichts mehr smooth mit irgendwelchen Drehungen und Zeug.
Richtig, korrekt. Okay. Also ich bin jetzt ready. Soll ich Aufnahme drücken?
Ja, ich drücke auch auf Aufnahme. So, Aufnahme läuft.
Läuft.
Gut, dann kommt jetzt das Intro. Hallo und herzlich willkommen zu Nerdsig, der Podcast. Da sind wir wieder in alter Besetzung. Und haben uns diesmal nicht irgendwelche Gaming-Themen vorgenommen oder ja, wohin fahren wir in unseren Urlaub. Nein, heute geht es um das Wichtigste. Es geht um Zack Snyder-Filme. Hallo Chris, hallo Ronny.
Guten Tag, also quasi wieder meckern im Anschlag.
Ja, ich bin es auch ein bisschen leid, muss ich sagen.
Ja, es ist so einfach, ne, immer so drauf zu kloppen, aber vielleicht auch mal die Hand zu reichen irgendwie.
Ich wäre schon zufrieden, wenn wir vielleicht einmal schaffen, über Marvel zu reden.
Also wir sind kurz bei Disney heute.
Sind wir?
Wenn wir zur Kategorie, wo klaue ich komme, ja.
Okay, so. Ja, dann okay. Klingt gut. Ja. Interessant. Also, heute möchten wir gerne den Film Rebel Moon Teil 1, Kind des Feuers, besprechen. Der neue Meisterwerksfilm von Zack Snyder, Regisseur von Zack Snyders Justice League und anderen tollen Filmen. Und wir möchten das ganz unironisch tun, nicht wahr, liebe Freunde?
Da ist schon dieser Hohn in deiner Stimmlage drin.
Naja, ich weiß langsam auch nicht mehr, was ich da machen soll. Also wir haben ja Army of the Dead besprochen. Wir haben den Snyder Cut der Justice League besprochen. Und ja, wir haben auch Batman wie Superman hier in so einen frühen Folgen mal schön auseinandergenommen. Puh, ja, mir fällt eigentlich nicht mehr ein, oder?
Naja, ich meine, sag mal so, der macht es einen halt manchmal auch ein bisschen einfach so. Also, und das weniger halt durch sein Machwerk, was ja für sich halt einmal so steht, als vielmehr auch diesen ganzen Hintergrundquatsch, der dann immer mitschwimmt. Ne? Seien es dann irgendwie seine Anhänger, die halt irgendwie noch seinen persönlichen Cut irgendwie haben möchten und der dann so sich selbst belügen, das ist halt so das Geilste, wo es gibt im Endeffekt, macht den Film um so viel, viel besser und hast du nicht gesehen. Als auch dann, was er so manchmal halt raushaut. Ne? Also wenn du dir jetzt so die ganze Entstehungsgeschichte von Rebel Moon anguckst, dass er zu Disney gegangen ist mit einer Idee für einen Star Wars Film oder eine neue Trilogie oder was auch immer und halt denen das pitcht, was wir jetzt hier gekriegt haben, dann weiß ich es halt auch leider nicht. So, weil, naja, vielleicht bist du dann auch einfach nicht so gut als Regisseur oder beziehungsweise vielleicht auch als Drehbuchautor. Ich meine, vielleicht hat er als Regisseur, kann er ja durchaus vielleicht ein bisschen was machen, aber das war es jetzt halt auch wieder nicht. Und ich will da auch gar nicht so draufkloppen. Eigentlich, manchmal tut er mir auch ein bisschen leid. Ich glaube, das ist ein ganz sympathischer Mensch. So, ich glaube, wenn man sich so mit ihm unterhält, er ist bestimmt super sympathisch, aber die Filme sprechen halt oder die aktuelleren Werke sprechen halt nicht für sich.
Ja, ich finde halt auch, dass wir, also das ist jetzt gerade wieder so in tatsächlich, also wo du sagst, seine Fans, was ich jetzt wahrgenommen habe, ist jetzt, Snyder-Bashing ist jetzt auch so von seinen Fans oder von den Leuten, wo man erwarten würde, sie wären seine Fans angesagt, wo sie sagen, boah, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. So diese Leute, die gerade mal so 20 sind und natürlich nicht viel Lebenserfahrung, geschweige denn Filmerfahrung haben. Und dann halt diese Videos machen, wie man sie schon vor 100 Jahren hatte, von wegen, ja, das war das Schlimmste, was wir je gesehen haben. Alles so ein bisschen Nostalgia-Critic-Reboot sozusagen. Das ödet mich dann tatsächlich auch an, muss ich sagen. Also wenn man sich dann wirklich so einfach macht und sagt, oh, vorher war es irgendwie der geilste Filmmaker ever und wir haben den Snyder-Cut und so und jetzt macht er wieder hier Film nur mit Zeitlupen. Ja, Sapperlot aber auch. Also das hält man ja nicht aus.
Also bei mir war es ja eigentlich so, ich muss sagen, das Schönste an dem Film, Sascha, war eigentlich, dass ich ihn mit dir zusammen gucken konnte.
Ja, fand ich auch, dass man das mal nicht alleine tragen muss.
Genau, ich finde, das sollten wir generell immer machen, Sascha.
Ja, bei allen Snyder-Filmen oder bei allen Filmen, die wir gucken?
Ja, so wie jetzt auch. Aber ich muss ja ein bisschen eingestehen, ich war ja eigentlich tatsächlich so ein bisschen Snyder-Fanboy, so ein bisschen, weil ich immer so ein bisschen Fan der Bilder war, die er kreiert hat. Und wir reden ja gleich nochmal kurz über die anderen Filme von ihm und so, wo er immer Sachen dabei war, wo er zumindest auf der visuellen Ebene mich immer wieder mitgezogen hat, wo ich immer gesagt habe, ey, es ist doch super, was der da macht. Das ist eine tolle Arbeit und so natürlich. Und ich muss mal sagen, ich will nicht so weit vorgreifen, aber Rebel Moon hat mich gebrochen. In dieser Hinsicht zumindest. Genau.
Naja, so schlimm ist es ja nicht, muss ich sagen. Aber wir müssen das mal ganz ein bisschen ordentlich angehen. Chris, du hast uns befohlen, dass wir ein Ranking erstellen möchten, wie wir seine Filme, also die Filme von Zack Snyder, sozusagen in einer Art Top-10-Liste einordnen würden für uns persönlich.
Genau, am besten aber noch ohne Rebel Moon. Ohne Platzierung.
Ach so, na gut.
Das will ich mir zum Schluss aufheben, einfach nochmal so als Schlussfazit zum Beispiel. Okay,
das wird ja schwer, Mensch.
Ja, mal gucken.
Ich muss da sagen aber auch, dass ich damit Probleme hatte.
Hast du alle gesehen von ihm?
Das erstens nein. Und aber auch, es gibt für mich eigentlich mehr so eine, also so Klumpkategorien, also so Klumpen, die man die reintun kann. Es gibt seine Filme, die eigentlich recht gut sind auf ihre eigene Art und Weise. Es gibt irgendwie so ein bisschen das Mittelfeld und dann gibt es halt das irgendwie, wir lassen ihn machen und keiner hinterfragt, ob das jetzt gut ist oder nicht. So. Ich weiß nicht, Ronny, hast du eine klare, scharfkantige Top-10-Liste gemacht?
Naja, also bei mir ist es, glaube ich, eher, ich habe immer so das Gefühl, die Sachen, wo es schon mal eine Vorlage gab, die kriegt er besser hin, bis auf einen halt eben, den ich bei mir tatsächlich in den Top 3 sogar habe. Und die Sachen, wo er halt, sage ich mal, selber halt auch im Drehbuch halt tief mit drinne ist, oder vielleicht auch zu viele mitmischen, halt irgendwie, da hapert es halt. Ich weiß nicht, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, die 1 ist halt 300, so.
Ich ja, Chris, was sagst
ich
du?
Ich wette, Ronny, Platz 1 und Platz 2 bei mir sind getauscht.
Bestimmt, ja.
Na, sag mal.
Ronny, sag mal dann, also 1 bist du auf 300?
Ja, 1 ist 300, dann 2 ist Dawn of the Dead, das Remake.
Oh, doch nicht, okay.
Dann die 3 ist Sucker Punch. Mhm. Dann die 4 ist Man of Steel, dann kommt Watchmen. Dann habe ich Army of the Dead, dann habe ich Batman v Superman, dann der Justice League Snyder Cut und da sind wir. Also diesen Eulenfilm habe ich nicht gesehen, sage ich ganz ehrlich.
Den habe ich Gott sei Dank, ich habe ihn auch eigentlich nicht mehr groß in Erinnerung gehabt. Also das spricht ja eigentlich auch meistens für den Film.
Ich habe den immer früher verwechselt mit diesem anderen hier, wo es um diesen Jack Frost-Typen da ging, hier diese Wächter des Irgendwas da.
Mit den Superhelden aus den Weihnachtsfiguren.
Ja, genau. Ich habe die zwei immer verwechselt.
Ach, hier mit den Osterhasen und so, ne?
Ja, ja.
Okay, ja, kann ich verstehen.
Wie denn das? Das eine sind Vögel.
Das war weil die irgendwas beide mit Wächter anfingen. Ich dachte, das ist bestimmt dieselbe Scheiße irgendwie. Vielleicht.
Aber auch da, ne, also hier der Wächterfilm, also die Legende hier, was war's, die Legende der Wächter, der visuell hat ja schon was Geiles gehabt.
Ja, die sind auch super animiert. Also diese Federn sieht alles geil aus, ne?
Ja, aber wie gesagt, da ist dann, man vergisst halt, worum es geht irgendwie. Pass auf, meine Liste, jetzt kommt's. Achtung, Platz 1, Watchmen. Platz 2, 300. Dann auf Platz Nummer 3 ist dann bei mir Man of Steel, gefolgt von Batman wie Superman. Dann kommt erst bei mir Dawn of the Dead, dann kommt seine Justice League, dann Sucker Punch, dann die Legenden, Legende der Wächter und dann Army of the Dead hinten dran. Wie gesagt, Rebel Moon tummelt sich irgendwo da drumherum und mittendrin, so.
Ja, also wie gesagt, ich habe mir so Mengenlehre gemacht, also so seine besseren Filme sind für mich halt eben auch 300, Watchmen und Sucker Punch. Was so für mich so in der Mitte ein bisschen bleibt, sind eben Zack Snyder's Justice League, aber aus anderen Gründen.
Ein schöner Abend. Ein schöner Tag.
Ja, Und was habe ich, achso, das habe ich gar nicht gesehen hier. Man of Steel habe ich nicht gesehen. Aber ich weiß ungefähr, dass der vermutlich auch so in der Mitte landen wird. Genauso wie die Wächter, denke ich, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Ich schätze das jetzt einfach mal. Und was halt.
Du hast noch nie Man of Steel geguckt?
Nein.
Ah, Sascha, ich lade dich mal zum Filmabend ein. Das wird schön.
Ich wollte immer, aber dann hatte ich keine Lust.
Ja, den gucken wir dann demnächst mal.
Auch weil ich natürlich weiß, wie er ausgeht und so, und weil Christopher Reeve forever. Und, ja, also und was halt noch so für mich dann eher abfällt, ist dann sowas wie Batman wie Superman, aber hat durchaus seine Momente, aber hat eben auch seine Probleme. Army of the Dead fand ich zum Schreien weglaufend langweilig und furchtbar. Und ja, das dann habe ich, glaube ich, ja, Dawn of the Dead habe ich auch nicht gesehen.
So, könnte man auf jeden Fall nachholen.
Ach, Zombie-Scheiße hier. Aber man kann ihm zumindest zugute halten, dass er so auch mit dafür verantwortlich war, das Zombie-Genre im Mainstream wieder so ein bisschen zu etablieren.
Ja, aber auch da zeigt sich mal wieder, da war er halt ein guter Regisseur und hat sich von jemandem das Drehbuch schreiben lassen, von so einem komischen Typen, James Gunn, keine Ahnung, kennt ihn vielleicht jemand? Ich weiß es nicht.
Wer ist das?
Eventuell, keine Ahnung. Der kann scheinbar Drehbücher schreiben, habe ich gehört. Keine Ahnung, was der jetzt macht. Ich weiß es nicht, ich glaube, der ist arbeitslos. Keine Ahnung. Ja, genau. Der hat davor auch noch so Sachen gemacht wie Scooby-Doo und so. Also von daher.
Na dann?
Ja.
Super, super. Zack Snyder sollte mal einen Scooby-Doo-Film machen. Die Handlung ist so einfach für ihn, wie es gerade passt für sein Niveau, aber er kann das visuell voll geil machen.
Ich höre jetzt schon diese Regengesang so
Scooby-Doo. Ach ja.
Ja, aber also, kommen wir doch mal jetzt zum Film des Tages. Eben.
Genau, aber was es eigentlich geht, ist Rebel Moon. Und Rebel Moon ist jetzt schon ein paar Teilchen her, dass das rauskam, aber hat trotzdem da für gute Streaming-Quoten, wie sagt man da, Views und sowas gesorgt. Und im April wird ja dann die Fortsetzung folgen. Und der Film ist erstmal natürlich sehr Star Wars inspiriert. Aber, das gibt ja auch der Zack Snyder offen zu, sehr inspiriert von die Sieben Samurai. Und witzigerweise gibt es, und er nennt es Sieben Samurai in Space, aber es gibt schon einen Sieben Samurai im Weltraum. Und zwar ja. Battle Beyond the Stars, ein Roger Corman-Film, auf Deutsch Sador, Herrscher im Weltraum, wo es auch darum geht, dass irgendwie halt so ein Planet da terrorisiert wird und dann geht irgendwie der jüngste Held dort, geht los und sucht sich irgendwie so eine Ragtag-Gruppe da zusammen. Und ich fand Battle Beyond the Stars besser als Rebel Moon. Muss ich, also, ja. Also,
ohne den Film gesehen zu haben, ich kann es bestätigen. Keine Ahnung, aber ich kann es bestätigen.
Ist dir vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen? So, da ist George Peppard mit dabei, hier der von A-Team. Mhm. Und so eine Walküre macht er auch mit. Eine Walküre im Weltraum.
War das der Schildling vom A-Team?
Nee, der Anführer, der Dings.
Ach so.
Wie heißt er?
Hannibal.
Hannibal, ey.
Könnte sein.
Ja.
Ja.
Aber irgendwie, ja, ist egal. Auf jeden Fall, worum geht's in dem Film? In dem Film geht's um eine junge Frau, gespielt von
Sophia Boutella.
Sophia Boutella. Die man vor allem kennt mit Make-up aus Star Trek Beyond. Immer wenn ich sie in echt sehe, denke ich, wer war das nochmal? Ach ja, ich muss mir nur in Schwarz-Weiß vorstellen mit so einem
Gesichtsbemalung. Oder aus hier, Dings da, wie hieß es doch gleich hier, James Bond, was ist es, Quantum Solace, war das nicht da?
Nö.
Nee, Moment, wo? Hä, hat die da nicht mitgespielt? Wer war das denn? Ist egal, ich kenne sie noch aus Climax, ich kenne sie noch aus Atomic Blonde.
Nee, James Bond hat sie nicht mitgespielt. Naja, und es geht um also diese Frau, die sie da spielt, lebt auf einer Art Farmplanet oder auf einem Planeten in einem, ja, soll man sagen, einem kleinen Bauerndorf, das so optisch, sagen wir mal, so eine Mischung ist aus Vikings und, naja, irgendwie ein bisschen mittelalterlich angehaucht, aber mit super moderner Technik teilweise so und Außerirdischen. So. Und die bestellen.
Das ist doch ein Mond.
Ja, das ist halt.
Das ist ein Mond.
Ja, ich weiß.
Der Film heißt Rebel Moon.
Es ist der Mond eines großen Gasplaneten, auf dem leben Leute. Und da gibt es halt dieses Dorf, das da ist. Und uns wird noch eine große Hintergrundstory vorher vorgekaut, dass es irgendwie ein großes Imperium gab. Da wurde der König getötet und dann gab es einen, der seinen Platz eingenommen hat. Und da gibt es so Krieg da und so. Und die sind alle so böse Unterdrücker. Sind alle angezogen wie Nazis, aber ein bisschen mehr Farbe. Und nein, die lebte halt auf ihrem Mond und tut ihr das so ganze Zeit so rumsäen, alles von Hand, weil es ja die Zukunft und hatte eigentlich ein schönes Leben, aber es wird schnell klar, die ist irgendwie vor irgendetwas weggelaufen, die ist da abgestürzt vor ein paar Jahren und die haben sie aber netterweise aufgenommen und irgendwie einer weiß mehr über sie, naja, das wird alles so ein bisschen erstmal noch geheim gehalten. Ja, und eines Tages kommen dann die bösen Leute da von dem Imperium oder was auch immer, und die wollen dann gerne die Ernteeinnahmen von denen haben, von den Bauern und so. Machen dann so ein bisschen auf hier Mafia-Methoden. Ne? Wäre hier doch schade, wenn irgendwas eurem tollen Zeug hier passieren würde. Und dann sagen die, nö, wir haben nicht mehr. Dann wird dem Anführer der Kopf eingeschlagen. Und dann sagen die anderen, na gut, dann kriegt ihr was. Aber, ja, ja, ist doch so.
Ich habe gerade die ganze Zeit die Vorstellung im Kopf, wie so Zack Snyder vor hier Catherine Kennedy oder wie die heißt, sitzt ja. Von Star Wars und ihr das genau so versucht zu pitchen. Ich komme hier aus dem Lachen raus.
Also die junge Frau, die heißt Cora, so Cora, mit K. Und die es ist dann so, dass halt diese Armee eine Art Mini-Besatzungsteam dort zurücklässt, die quasi überwachen sollen, dass die Bauern auch schön hier alles nur für sie am Ende zusammensuchen und darbereiten und so. Naja, und diese Truppe, die da ist, sind halt die Mega-Arschlöcher, die benehmen sich halt wie die Schweine und wollen irgendwie halt dort die Frauen vergewaltigen und sowas. Und dann sagt die Cora, jetzt ist genug und lernt doch noch so einen Roboter kennen, der irgendwie ganz nett ist. Und ihr dann hilft und am Ende, ja, kommt es halt darauf, läuft es darauf hinaus, dass diese kleine Besatzungstruppe von der Cora mit der Hilfe von den anderen dahin gemeuchelt wird. So, erstmal scheiße, weil wenn dann die anderen wiederkommen, dann weiß man nicht, was man tun soll. Also nutzen die Zwischenzeit, die haben so ein paar Wochen Zeit und Cora geht los und versucht Hilfe zu finden, um ihren kleinen Mond gegen, ja, dass dieses böse Imperium verteidigen zu können. Und dann ist wieder so die Sieben-Samurai-Geschichte und eigentlich ist es der erste Teil der Sieben-Samurai, wer den Film kennt. Es geht eigentlich nur um die Suche, um die um die Helfer ja zusammenzukriegen. Und das ist halt so ein buntes Gemisch aus Science-Fiction und Comic Charakteren, sag ich mal. Nicht, dass es eine Vorlage gibt, aber man kennt sowas eben aus diesen Genres. Und ja, und das Ganze hat sehr starke Star-Wars-Anleihen vermischt mit, sagen wir mal, sehr historischer Optik, dass irgendwie so ein bisschen halt im Weltraum dann platziert wird. Und dann gibt es irgendwie noch eine Rebellen-Untergrundtruppe, die sozusagen da zu ihrem ersten großen Schlag gegen das böse Imperium angehalten wird und einen bösen Admiral dieses Imperiums namens, jetzt nochmal, Atticus Nobel. Also die Namen in dem Film sind auch grandios.
Das ist alles so ein bisschen von Warhammer 40k ist es geklaut. Naja, also warte nur, bis Henry Cavill da seine Serie bei Prime hat, dann wirst du alles wiedersehen.
Auf jeden Fall ist Atticus Nobel der Bösewicht in dieser Story, aber es gibt noch den Oberbösewicht im Hintergrund namens Balisarius. Das ist sozusagen der Regent dieses Imperiums, nachdem irgendwie der König oder Kaiser dort getötet wurde, ist derjenige, der dann halt in seinem Namen dann so eine Schreckensherrschaft aufbauen will. Und wie wir dann rauskriegen, war die Cora nicht irgendwie eine Bäuerin, die ja auf der Flucht war, sondern sie war eine Elite-Soldatin aus so der persönlichen Garde von der imperialen Familie und sie hat sozusagen an vorderster Front und mit härtester Hand gegen die Rebellen gekämpft, hat Planeten unterdrückt, bis sie dann erkannt hat, das ist ja alles gar nicht so geil. Und die eine Tochter von dem Imperator irgendwie, die hat irgendwie Zauberkräfte und sowas und da hat sie gesagt, nee, ich lass das mal sein. Und eigentlich will der Balisarius sie noch wieder haben und trotzdem hier alle unterdrücken. Also es ist ein Riesenaufwand für so ein paar Hektar Land im Endeffekt. Und und der ganze Film ist eigentlich nur das Setup für den zweiten Film.
Ja.
So, Ende. Ich fühle mich immer so, als würde ich hier unsere Prime-Perlen beschreiben, weißt du? So von so einem Trash-Film-Podcast, wo man dann irgendwie versucht, das so zusammenzufassen, nicht so ironisch zu wirken.
Ja, aber Sascha, ganz ehrlich, ich will nicht mein Fazit nicht vorziehen, aber ganz ehrlich, Rebel Moon ist zu schlecht für Prime-Perlen.
Ja.
Also.
Also es ist halt nicht auf 90 Minuten getrimmt, wie es ein Roger Corman machen würde, sondern es sind halt über 2 Stunden.
Und also nicht mal du schaffst es, da Spannung reinzukriegen. Sascha, ich hänge sonst immer an deinen Lippen, aber heute. Tut mir leid.
Aber das ist, glaube ich, so generell das Problem dieses Films halt, ne? Dadurch, dass der so lange geht, hat der halt relativ wenig zu erzählen. Und ich habe halt auch, ich hatte ja auch überlegt, ob ich irgendwie eine Kritik dazu schreibe oder sonst irgendwas. Ich habe es dann halt dabei gelassen, halt irgendwie auf Letterboxd kurz was dazu zu schreiben. Und da ist mir schon aufgefallen, wie egal mir das jetzt halt alles ist und ich eigentlich wenig Lust habe, mir den zweiten Teil anzugucken, den du aber brauchst, um das als Ganzes bewerten zu können. Weil du hier echt das Problem hast, also das ist so ein bisschen die gleiche Machart wie Dune, Part 1 jetzt halt, wo jetzt ja endlich der zweite kommt, wobei da aber mehr Spannung und auch mehr Interesse an den Figuren halt besteht. Also auch da hast du halt einfach nur hingehalte Erklärung, hier hast du nicht gesehen und bla, und eigentlich so richtig ab geht's erst im zweiten und wir machen jetzt einen Cut, wo es am spannendsten ist. Plus, dass dir halt da die Leute halt dich auch wirklich interessieren. Das Schicksal von den Personen, du kapierst halt diese Bedrohung. Und Dune ist tatsächlich halt auch sowas halt, das habe ich jetzt bei diesem hier, wo er sich halt irgendwie inspirieren lassen oder so, habe ich jetzt nicht mit aufgeführt, aber tatsächlich ist Dune da ganz tief auch mit drin. Weil wenn du die mal so nebeneinander stellst, allein wenn es darum geht, mal diese Bedrohung dieses Imperiums, was hier ja Motherworld heißt, zu beschreiben, das sind immer nur so gefühlte 10 Leute, die da sind an Armee. So, du hast riesengroße Planeten, die dir in Greenscreen gezeigt werden, aber es sind immer nur 10 Soldaten da. So, du hast keine Ahnung, wie viel sind es jetzt eigentlich? Warum sind die so gefährlich? Okay, die haben Kriege geführt, die sind Welteneroberer, aber nichts davon wird mir richtig gezeigt. So, und dann begreife ich halt auch nicht, warum sind die denn jetzt so gefährlich? Weil diese 10 Leute, die kann auch das Dorf da schnell platt machen, Arsch lecken.
Ja, das ist so ein bisschen auch so mein Hauptkritikpunkt an dem Ganzen. Und das hatten wir auch, als wir den Film geguckt haben, festgestellt. Uns ist keine Figur irgendwie großartig im Gedächtnis geblieben.
Nee.
Also die können alle irgendwie was Cooles oder sind irgendwie, was soll man sagen, also auch so Klischee-Figuren. Also es gibt eine Cyborg-Schwertmeisterin und sowas. Also und die dann irgendwie mit so einer Art heiß glühenden Lichtschwertern, die aber keine richtigen Lichtschwerter sind, kämpft und
Nemesis.
Nemesis, auch ein geiler Name.
Und ich habe mir nur ihren Namen gemerkt, weil sie für mich das beste Zitat im ganzen Film bringt, nämlich das, was ich auf meine Letterbox reingeschrieben habe, also meine kurze Review zu dem Film. Das ist nicht der Weg.
Ja.
Auf den Punkt. Du hast es genau auf den Punkt gebracht.
Und dann hast du so Jimon Onsu als der ehemalige General Titus, der halt irgendwie in der Gosse lebt, aber trotzdem immer noch sowas von shredded ist, dass einem da richtig, also da zittert einem das Höschen, nur wenn man den halt sieht, wenn er kein Hemd dann hat und so. So, der wird quasi von der Straße aufgelesen, wird so kurz Bart abrasiert und denkt so, boah, was für ein Typ.
Ja, aber das ist das Ding, ne? Ey, du kannst mir sagen, was du willst, ne? Der hat ja so krass overacted, weil der genau weiß, was für ein bekloppten Film der ist.
Ja, ja.
Und der hat sich gesagt, so scheiß drauf, ich mach's einfach.
Ja.
Wirklich, ey, herrlich. Und du siehst nichts davon. Also, Sascha, mach weiter, sonst ich will jetzt nicht.
Naja, dann haben wir noch hier so, wie heißt der? Also der Gunnar, also das ist einer aus dir. Das ist so die einzige Figur, die tatsächlich irgendwie eine Art echtes Leben hat, wenn man so möchte. Gunnar ist einer von den Bauern. Und es ist derjenige, der von vornherein mit diesem bösen Imperium zusammenarbeiten will, damit sie eben nicht den Kopf eingeschlagen kriegen. So, und er setzt ihn auch durch, nachdem irgendwie dem Oberwikinger dort der Kopf eingehauen wurde. So, und er ist so quasi bei allen so ein bisschen unten durch, aber sie folgen ihm trotzdem. Und er ist aber derjenige, der dann mit der Cora losgeht, um irgendwie Hilfe zu suchen. Im Grunde ist er so ein Feigling, gespielt von, wie heißt der, Michael Huismann, bekannt aus Game of Thrones, der im Prinzip auch so derjenige ist, der so ein bisschen während des Films so eine Entwicklung hat, so ein Story-Arc, wo er so ein bisschen über sich hinauswächst. Vom Feigling zum ich kämpfe jetzt hier mit an deiner Seite. Ich kann es zwar nicht gut, aber ich gebe mein Bestes. Natürlich sieht er halt aus wie ein Krieger aus Game of Thrones. Also es ist nicht mal so, dass so jemand gecastet hätte, der nicht aussieht wie ein Model. Aber naja, was will man machen? Was haben wir denn noch von dem? Ja, wir haben Charlie Hunnam. Charlie Hunnam ist da. immer wenn Charlie Hunnam kommt, denke ich mir, ist das der von Terminator Genisys? Nein, das ist er nicht. Oder von den anderen. In wem Fall wechsle ich den immer? Wer ist der Typ von Terminator Genisys? Denn auch keiner leid. Nein, es ist nicht Sam Worthington, sondern der andere.
Welcher jetzt von Genisys?
Ne, Terminator Genisys.
Der Captain Boomerang-Typ ist das, ne?
Ja, genau.
Wie heißt das Arschloch? Achso, Nee.
Ich würde mich schämen, dass wir das alles nicht wissen.
Der ist ein
Nerd-Podcast.
Gott,
der ist bestimmt Jake. Irgendwas mit Jake.
Nee, das ist.
Der hat doch so einen komischen Namen.
Guck einfach alle gleichzeitig.
Ja, ich gucke nach. Warte.
Red mal.
Und zwar ist das hier Jay Courtney.
Genau, Jay Courtney, genau. Jay Courtney, der klingt immer so wie was zu trinken. Und das ist, genau. Und dann haben wir noch Ray Fisher als Darian Bloodaxe.
Das ist die schlimme, das ist wirklich die größte Pfeife in den ganzen Leuten da. Generell, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon mittendrin sind, aber die Rebellen sind ja super dumm in dem Universum. Also, dass die es geschafft haben, sich zu behaupten gegen diese Motherworld, ich weiß es nicht.
Er gehört schon irgendwie zur Truppe, als er eigentlich einer von den Rebellenanführern, der erst ganz zum Schluss dazu kommt. Einen anderen, den sie finden.
Was? Nein, ich würd nur sagen, Ronny, die haben 100 auf Verstecken. Das ist halt so. Das sind halt so. Ja. Kannst du nicht anders erwarten. Ja, Tarzan noch, oder?
Genau, Tarak ist das näher, der diesen Typen spielt, der auf einer Welt Frondienst leisten muss und irgendeinem Schmied, und er kann aber auch Pantheradler zähmen und sie dann
Ein Weltraumgreif
kann er zähmen und quasi wie bei Avatar ihm gefügig machen. Und also, das ist eine Szene wie im Wilden Westen, so im Prinzip. Da ist aber einer, der muss quasi der hat irgendwie Schulden und sowas und wird von so einem Typ, der so eine Weltraumfarm hat, wird er hingebracht. Also muss dort irgendwie als Schmied arbeiten. Also man sieht ihn am Anfang wie auf dem Amboss, es ist voll die Zukunft, ne? Die haut auf dem Amboss da, sein Zeug zusammen, hat natürlich keinerlei Schutz an, weil er ist ein geiler Typ, er muss das alles oberkörperfrei machen, damit die Funken ihm auch schön den Oberkörper verbrennen. Und ist dann aber derjenige, der dort die einheimische Fauna bezwingen kann. Und die besteht aus einer Art, also einer riesigen, so eine Art Greifvogel, also der aussieht wie ein blauer Panther, der einen Adlerkopf hat und Flügel am Rücken. So, und die schaffen es nicht, das Viech zu zähmen, so wie man es halt mit einem Mustang irgendwie tun würde. Aber weil halt unser Tarak, der kann irgendwie, das ist so der Flüsterer von den Viechern, und der kann den dann zähmen und quasi fliegt er mit ihm so rum und dann sagt er, toll, dass du das gemacht hast, jetzt gebe ich dich frei, und dann lässt er den Greif zurück, der haut mit denen ab, und der Greif tut natürlich dann hier seine Peiniger, also die anderen, die bösen Farmer dort fressen. So, geilo, also hätte ich gar nicht kommen sehen.
Ja, also erstens, ich hätte in dem Moment, da habe ich auch, glaube ich, studiert, mich schon umgedreht, habe schon gesagt, so, ganz ehrlich, in der Szene mit der Slow-Mo und so, mich hätte es jetzt nicht gewundert, wenn da irgendwie das Amazonen-Theme aus Wonder Woman hier oder so, wenn sie das eingespielt hätten, diese da 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 da, das hätte wunderbar da reingepasst einfach in die Szene. Ich weiß nicht wieso, es ist einfach, weil es gedreht ist, habe ich gedacht, das ist sofort mir in den Kopf gekommen. Zweitens, Sascha, als gelernter Metallbauer, auch ich habe so geschmiedet, natürlich mit nacktem Oberkörper. Das gehört sich so, Sascha. Also.
Deine Narben zeugen heute noch davon.
Richtig.
Naja, genau, was ich vorhin so ein bisschen drüber gebracht habe. Charlie Hunnam nennt sich, wie heißt der, Kai oder sowas. Und der ist so der Han Solo in dem Film. Also er ist irgendwie so ein Söldner, der so ein Schiff hat und die dann mitnimmt und so. Und sich dann am Ende als der wahre Verräter entpuppt, der sie, naja, sozusagen übers Ohr gehauen hat, weil er auch so eine Art Kopfgeldjäger ist. Wen haben wir denn noch hier?
Einen hast du vorher vergessen. Einen hast du vergessen auf dem Rebellenmond. Ein ganz wichtige Figur. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig auf. Dan.
Ach, der.
Versuchst du mal mit Dan.
Der Bumsi-Freund von Cora.
Nee, jetzt ist doch der, wo ich mich frage, wer ist denn jetzt Dan? Alle reden über Dan. Ja, du musst mal mit Dan anfangen. Dan, der mag dich. Geh mal, treff dich mal mit Dan. Oh, hat jetzt alle die Fresse, ey. Boah, ey. Mir hat fast das Mädchen fast schon leid getan, ey.
Mädchen, wir haben noch die Devra Bloodax, gespielt von Cleopatra Coleman. Also das ist die Schwester von dieser aufständischen Gruppe, die Schwester von dem, die so ein Geschwisterpaar, die diese aufständischen Gruppe anführt. So, und
ganz, ganz wichtig.
Und Anthony Hopkins.
Genau.
Als die Stimme von Jimmy. Ein Roboter oder wie man da bei denen sagt, mechanische Ritter. Also das sind sozusagen Roboter, die irgendwie Moral, Gewissen, Ehre und Anstand haben und irgendwie Kämpfer sind. Und deswegen hat man ihnen auch den coolen Namen Jimmy gegeben, der dann halt im Original von Anthony Hopkins gesprochen wird. Und das sind sozusagen die eigentlichen Bewacher des Königs gewesen, aber weil die versagt haben, sind die jetzt alle so, ich habe keine Lust mehr und ich bin voll in Schande und so, aber eigentlich bin ich noch ein Guter und ich habe Gefühle. So, irgendwie.
Ja, naja, schön.
Je mehr man drüber redet, umso blöder wird es eigentlich.
Ich finde es halt auch so geil, dass ja wie heißt sie? Sofia Botelli? Botella. Das ist die Sofia Botella. Ey, habt ihr euch mal kurz in die englische Synchro, also in die originale Synchro? Die spielt ja mega schlecht. Das ist ja scheißegal, in welcher Synchronisation. Die kann irgendwie, ich weiß nicht, ob die keine Lust hatte oder so.
Ja, die hat ja auch nur zwei Gesichtsausdrücke.
Weil ich kenn das ja halt anders von ihr, sozusagen aus anderen Filmen. So. Also die, das war ja gar nichts. Das war ja erschreckend teilweise. Und mit der sollst du aber mitfiebern. Also ich weiß es nicht.
Ich gucke mir jetzt nicht nochmal den Film an.
Das wirst du tun, weil es gibt ja noch einen tollen Snyder Cut, der den ganzen Film nochmal neu macht und blutiger ist.
Ja, 30 Minuten auch, länger.
Ja, und das ist halt die bei den
dass
Figuren.
Dass der das nochmal macht, ne? Dass der sich sowas nochmal erlaubt, ich weiß es nicht, Freunde.
Also er möchte einen ab 18 Cut noch machen, wo es halt mehr Gesplatter gibt und sowas. Genau, und die Figurenrunde abzuschließen. Wir haben noch Ed Skrein als Atticus Noble, diesen bösen Admiral. Das ist irgendwie auch so, ich weiß nicht, du bist Admiral und kümmerst dich um die billigsten Sachen, also du gehst hin und fragst um Getreide, das ist ja eigentlich so eine Lieutenant-Aufgabe, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und dann ist halt noch Balisarius da, der Tyrann, der eigentliche Chef, der sozusagen vermutlich auch den König getötet hat. Und ja, den sieht man einmal als jungen Mann, wie er Cora adoptiert. Und einmal als jungen Mann mit einem falschen Bart, wo er dann alt sein soll. Und uns Angst machen soll, weil er so böse Imperator ist. Es sind auch voll die, irgendwie so die Bros nur, diese Fraternity-Bros, die dort irgendwie das Sagen haben. Also wenn die statt so einer Nazi-Mütze so einfach eine Basecap hätten und die Fallschirm anhätten, dann hätte das irgendwie auch gepasst. Ja, also von den Figuren.
Ich mach dich voll fertig.
Also wenn wir schon dabei sind, so die Figuren und die Darstellung zu kritisieren. Also Sofia Botella, wie gesagt, zwei Gesichtsausdrücke und zwei Frisuren im Film. Und da weiß ich auch nicht, was da schiefgegangen ist. Also dafür, dass sie die Heldin sein soll, ist halt wirklich nichts.
Die wirkt halt auch so unsympathisch in den gesamten Film, ne? Du fieberst ja überhaupt nicht mit ihr mit. Ja. So die Geschichte, die sie erzählt, was so ihre Hintergrundgeschichte ist und so, das fühlst du nicht mit, weil wo der Moment aufkommt, eben, dass sie ja in dieser Armee halt auch irgendwie Liebe erfahren hat und dann ist aber ihr Geliebter in irgendeinem Krieg halt gefallen, so. Das ist von jetzt auf gleich, zack, und nächste Szene sozusagen. Also es hat ja nicht mal irgendwie Raum zu setzen halt so. Dann ist es ja auch die ganze Zeit so, ja, ich kann niemandem vertrauen, wir müssen immer irgendwie auf der Hut sein und so. Also dieses eiskalte, immer auf einer Linie zu spielen, das wirkt halt einfach nicht sympathisch. Tut mir leid, so, da zeige ein bisschen mehr Emotionen. Wenn du schon so gebrochen bist, dann geh halt mehr in diese Depression halt irgendwie rein. Aber nicht mal das, Matzi, ist halt so diese knallharte, gebrochene Frau, die halt irgendwie, ja, da ist.
Ja, aber wie gesagt, also aus meiner Sicht paart sich ja auch noch das dann da hinzu, dass das auch noch das Drehbuch so toll ist, dass die Frau da auch dann so Dialoge kriegt und so, oh, was wollen sie? Einfach alles.
Ja. Und dann steigt der Admiral aus. Was möchten Sie? Alles. So, hä? Okay. Das ist eine einfache Politik. Sind nur Militärleute, das ist verständlich. Und es ist ja auch so. Leider. Ja, ich meine, das ist also innere Logik, muss man natürlich nicht hier großartig fragen, aber natürlich macht das überhaupt keinen Sinn, wenn du immer Nachschub brauchst für deine Truppen, dass du so ein Dorf komplett ausplünderst, damit die auch in der Zukunft nichts Neues säen können, weil deine Männer brauchen ja trotzdem irgendwann wieder Nachschub. Mhm. Und ich frage mich auch immer, so, also ja, das ist irgendwie halt so eine kleine Farmgemeinschaft und die Felder sehen jetzt auch nicht so klein aus, aber das sieht halt nicht danach aus, als ob du mit eine ganze Flotte versorgen kannst, sondern das ist vielleicht was für ein Schiff. So, also dieses, wie soll man sagen, dieses Gefühl für Größe ist irgendwie nicht so wirklich da. Irgendwie halt bei Star Wars, da hast du halt bei Luke Skywalker diesen irgendwie, was sind sie, Feuchtfarmer und kein Mensch weiß, was das ist, aber das ist halt so. Es steht dafür, das sind arme Bauern sozusagen. Die haben eigentlich nichts mit dem Großen und Ganzen zu tun. Und hier wird das aber irgendwie so in Relation gesetzt, es ist ganz wichtig.
Ja, aber auch, wie gesagt, das ist halt so diese Welt, die wirkt so, ich weiß auch nicht, so unlogisch in sich selbst. Also, dass die da alle, die können da mit den riesen Raumkreuzern fliegen. Da kommen dann Raumschiffe aus so Vagina-Dimensionslöchern aus im Weltraum.
Das ist das erste Bild gewesen.
Also da muss ich auch, ich glaube, da habe ich manchmal wirklich das Gefühl, der verarscht seine Fans.
Ja.
Oder der verarscht die KinozuschauerInnen.
Es gibt so ein geiles Meme, wo sie da mal zeigen, wo sie halt das Bild zeigen, halt, diese Vagina-Weltraumschlitz und dann halt aus Man of Steel, wenn sie General Zod und seine Konsorten in die Phantomzone verbannen, in so Penis. Okay. Also. Wir haben es verstanden. Aber nee, ich will nur den Punkt auch bringen. Also ich finde es halt, ich mag sowas überhaupt nicht. Wenn ihr mir erzählt, so, ja, wir haben hier krasse Weltraumschiffe, wir können durchs All fliegen und hier ist dieser Planet und da steht die halt direkt am Anfang, am Horizont siehst du den Planet und die schiebt einen Flug.
Ja.
Und fliegt dieses ganze Feld per Hand. Und nein. Das nehme ich euch nicht ab. Also sorry, das funktioniert irgendwo nicht bei mir.
Also das ist halt, ja, das sind so völlig so die falschen, wir arbeiten von Hand, weil dann haben wir uns das richtig verdient. Und ja, wie viel um Gottes Willen kannst du dann rausholen aus diesem Boden? Also das ist so, ja, okay, du willst Alienpferde zeigen und irgendwie moderne Technik, aber dann musst du dich halt entscheiden. Willst du das Alienpferd oder willst du irgendwie halt irgendwelche Pflüge, die irgendwie mit Antigravitationen rumschweben oder irgendwie so ein Quark? Aber dass ihr von Hand hinten dann auch nur mitschiebt und dann so bedeutungsschwanger erstmal stehen bleibt und in den Horizont guckt, wo dieser Gasplatz.
Ja, dann erklärst du mir irgendwie, sagst du, ja, das sind jetzt hier Space-Armische oder sowas, weißt du?
Ja.
Die wirklich auf Tradition setzen und das ist so, oh, dass die so fanatisch sind zum Teil. So, wenn du mir da sowas gibst am Ende, okay, ist abgekauft, aber die sind halt. Ja, weil sie arm sind. Toll. Das ist deine Erklärung. Die Armen.
Aber das ist doch generell das Problem, dass die hier verschiedene, wir nennen es mal Religion oder Gebräuche aufmachen und die nie erklären oder auch irgendwie mal in Szene setzen. Diese Motherworld-Leute, also dieses Imperium sozusagen, die haben ja auch die ganze Zeit hier diese Typen da im Schlepptau, die ja aussehen wie irgendwelche rituellen Priester oder sowas halt, die da dieses Buch da mit sich hinterher. Die sind nur im Hintergrund die ganze Zeit. Du hast keine Ahnung, was ist deren Funktion, was machen die eigentlich? Frönen die irgendwelchen Gottheiten? Nö, ist es halt aus Warhammer irgendwie 40k, das sah schön aus, nehmen wir mal mit rein. Ja. Zack. Dann hast du halt diese Nemesis halt, wo du auch sagen kannst, irgendeiner Glaubensrichtung oder irgendeinem Weg wird sie ja halt irgendwie scheinbar folgen und so weiter und so fort. Wird nicht ergründet. Vielleicht im zweiten Teil, schauen wir mal. Du hast diesen Tarsak, der ja scheinbar auch irgendein gefallener Prinz ist aus irgendeinem Adelshaus. Das erfährst du auch nie oder sonst irgendwas. Es werden so viele verschiedene Sachen aufgemacht, die aber einfach nur mal kurz reingeworfen werden sozusagen. Also da hinten, das ist der Lutz, der ist Anhänger der Sakrotanier. So, das war's.
Da macht sich immer
so, da hinten ist Peter, der gehört zu den Scheißern. Geil.
Die Scheißer und die Sakrotanier sind voll die Feinde.
Ja, sind voll die Feinde, aber lass uns nicht mal weiter drüber reden, lass uns mal weitergehen.
Und,
so.
Und das hier ist Dan.
Das ist Dan.
Er hat einen großen Penis. Ja, es ist halt alles so, ich weiß nicht, auch zum, ja, wo man, bleiben wir mal bei der Nemesis, ne, weil die fällt ja auch ein bisschen auf. Nemesis ist sozusagen die Pseudo-Samurai-Ninja-Kriegerin aus dem Weltraum hier mit Lichtschwertern. Und deren Haupteinführungsstory ist, dass sie eine riesige Spinnenfrau umbringen muss. Oder halt die Kinder entführt hat auf einem Planeten, wo irgendwie Armut herrscht. Und dann, die dringen auf diesem Planeten immer weiter vor, wo sie eigentlich ist, die große Spinnenfrau. Und deswegen hat sie ein Kind entführt. Und ja, und dann muss die, also die Spinnenfrau ist, steht einfach nur da und hat irgendwie so lange so Greifarme und Zeug und alles. Und aus jeder 10 Meter Entfernung könnte man sie bequem den Kopf abschießen. Aber weil sie ja Zack Snyder ist, muss die Nemesis sie im Zweikampf besiegen und sich fast von ihr umbringen lassen und dann halt schweren Herzens mit ihren Lichtschwertern da dahin meucheln. Und dann soll man auch noch Gefühle für die böse Spinnenfrau haben, die halt irgendwie aussieht so wie die Borg Queen mit einem Spinnenkörper.
Ja. Ja, und ich sag's ganz ehrlich, also die Nemesis, ich fand die ja irgendwo schon ein bisschen interessant, auch den Tarsak, aber dann sind die ganze Zeit irgendwie nur in zweiter Reihe und dürfen bloß mal in die Gegend gucken und machen aber nicht mehr viel. Also die kriegen irgendwie so eine lange Einführungsphase und dann werden die komplett vergessen, die Leute. Ja.
Da möchte ich gleich reingehen, weil das ist für mich eins der ganz, ganz großen Probleme an diesem Film ist, dass sich Herr Snyder irgendwie beim Drehbuch scheinbar gedacht hat, so, ja, da können wir richtig viel rein und richtig viel gute Geschichten erzählen, wir haben da richtig spannende Charaktere und ja, also da müssen wir erstmal eine richtig coole Einführung bringen und dann zeigen wir mal, wie cool die sind. Und dann zeigt er uns, wie cool die sind und dann siehst du die auch nicht mehr. Die sind dann alle nur noch da unten im Frachtraum und so, schweigen sich alle gegenseitig scheinbar nur an und so.
Ja.
Und das ist ja, das, ich habe es ja auch zu Sascha, wo wir es zusammen geguckt haben, ich habe das Gefühl, wenn James Gunn den mal sieht, der würde sich die Augen ausreißen und so, weil der ist halt so, der lebt ja davon, also seine Filme leben ja davon, von seinen Figuren, von seinen Charakteren und aus den zwischenmenschlichen, also zwischen den Beziehungen dieser Figuren halt, ne, wie die miteinander agieren und so. Und wenn das nur ein paar Sprüche sind oder auch mal, wenn sich zwei Figuren einfach mal kurz austauschen oder nur Blick tauschen müssen. Die müssen ja nur manchmal nur Blicke austauschen und du weißt sofort, bist da emotional mit eingebunden und so. Bei den Figuren fühle ich gar nichts. Weil die sind, das ist einfach nur hohle Schalen, einfach nur, die mit dahingelegt werden, die und dann sagen so, ja, die sind schon cool und die haben eigentlich auch eine coole Backstory irgendwo und die könnten ja mal in Zukunft irgendwann wichtig sein und so. Aber ganz ehrlich, jetzt gerade, ja, nö, wir müssen jetzt zum nächsten, müssen wir den nächsten coolen Charakter einführen und so. Nix und so. Die stehen nur im Hintergrund. Also sorry, da kannst du hier Figuren hinstellen am Ende und so. Das spielt keine Rolle, ob die da waren oder nicht. So, und das ist eins für mich diese ganz, ganz großen Probleme. Warum lässt du diese Figuren nicht mal hintereinander agieren und so? Lass sie doch mal aneinander clashen. Das sind alles irgendwie Kriegsveteranen oder irgendwie, die haben alle, wenn die so dramatisch sind und so, dass die sehen sich alle zum ersten Mal, mach doch mal was mit diesen Figuren. Mach doch mal irgendwas. Nein, die werden cool etabliert, cool eingeführt in dem Sinne und werden dann halt gesagt so, jetzt sind die da und jetzt fliegen wir weiter und so. Also, ey, sorry, ich habe mir letztens Muppets, der Film, angeguckt mit Jason Segel. Ja, da fahren die los und trommeln die ganze alte Band zusammen, ja, von den Muppets. Und da gibt's einen grandiosen Gag und sag ich so, und der ist da fühle ich mehr als den ganzen Rebel Moon, wenn sie erzählen so, oh, wir haben es geschafft, wir haben alle wieder zusammengeführt. Ja, sogar die Figuren, die nicht in der Montage waren und so. Und dann meldet sich Wolf hin und das meint er so, ja, warum habt ihr eigentlich meine Geschichte nicht erzählt? Ich fand die toll. Und dann zeigen sie so, wie er in der Hängematte liegt. Kermit steht vor ihm. Hey Wolf. Hä? Wir trommeln wieder alle zusammen. Bist du mit dabei? Na klar. Der Klassiker. Das ist tausendmal besser als das, was er hier abliefert, weißt du? Das sind 2 Stunden, 14 Minuten meines Lebens, die ich gerne wieder zurückhaben möchte.
Na, mir kam das mal so ein bisschen so vor, als hätte man irgendwie das Mass Effect-Spiel zu wörtlich genommen. Wenn du da auf deinem Schiff irgendwie als Person da zu den einzelnen Leuten rennst, ne, die interagieren ja auch nicht miteinander. So. Du gehst halt hin und kannst dich mit denen unterhalten und ansonsten passieren die halt auf dem Schiff nicht mehr. Und so kommt es mit denen halt auch rüber. So, die sind zwar da, aber auch nicht, weil du sie gerade nicht siehst. So nach dem Motto. Deswegen.
Und selbst da ist es ja besser. Aber klar, das ist ja auch ein anderes Medium und so. Aber selbst da, du kannst ja wenigstens eine Beziehung mit denen führen, weißt du? Du kannst ja bumsen, also ja, und so. Das kannst du ja machen mit denen. Sascha, du lachst. In Mass Effect 3 konntest du sogar das Raumschiff bumsen.
Was?
Ja, klar konntest du das. Da gab es doch diese KI, da gab es doch diesen Roboter, der das Raumschiff repräsentiert hat. Und mit denen konntest du Sex haben.
Großer Gott.
Toll, naja. Nicht, dass ich das gemacht hätte. Also.
Ich schon nicht.
Ja, und dann hast du halt auch zum Beispiel halt diesen, was ich halt so auch ein bisschen verschwendet finde, Anthony Hopkins als der Roboter. Und der Roboter ist ja im Prinzip, also der ist nur erstmal da, um ein bisschen zu helfen und unten einen Blumenkranz aufgesetzt zu kriegen. Und von diesen bösen Soldaten da halt sozusagen ja misshandelt zu werden. Und das ist eigentlich alles. Er ist bloß als Figur da, um ein bisschen Backstory zu geben und dass man halt Mitleid hat und so. Und diese böse Truppe da, das ist ja noch, den haben wir jetzt vergessen, irgendwie einer aus dieser Gruppe von den Soldaten, die der hat
der
ja irgendwas.
Der Kleine?
Der Kleine.
Welche meinst du jetzt?
Nee, der Typ hier, der dann halt irgendwie sich gegen seine
Leute naja, stellt. Das ist der, ja, der jüngere Typ, der taucht ja
auch. Das ist der jüngere von denen. Ja. Den sie so zweit festhalten müssen, während die andere alle abmoxen.
Genau.
Und so. Ja, wir müssen den jetzt hier festhalten, geht nicht anders, sorry.
Ja, das ist halt alles so mega Klischee irgendwie und jetzt vergewaltigen wir hier alle, weil dann werden sie sicher die anderen noch härter arbeiten und uns irgendwie Weizen bringen, weil, keine Ahnung, wir brauchen Brot. Also das ist auch so, was ist das für eine Zukunft? Also wo du irgendwie Weizen holen musst vom Planeten. Ach Mann, ey. Also,
Mama ja nicht so kompliziert, ne? Einfach mal Eier machen, ja, ne? Also, das reicht auch schön.
Also wie diese Gesellschaft irgendwie Raumschiffe gebaut hat, ist mir auch nicht so klar. Das ist auch alles...
Geklaut. Ja, die haben sie geklaut. Die müssen sie geklaut haben. Ich kann es mir nicht anders erklären.
Ach, naja, vielleicht kommen wir mal dann, wenn man so die Charaktere dann sieht, aber was ja uns an Zack Snyder ja sozusagen interessiert und uns beihält, sind sozusagen die visuellen Geschichten. Und natürlich gibt es wieder große Action-Set-Pieces, aber eben auch sowas wie Slow-Mos, in denen es eine Slow-Mo gibt und so ein Kram. Ja. Also, hat das hier ein bisschen übertrieben? Das sagt ihr.
Natürlich hat er es übertrieben. Also der hat ja auch seit hier Army of the Dead, der hat ja doch immer diese komische Fischaugenoptik, wo es dann am Ende an den Rändern quasi so unscharf wird. So,
nee,
oder so verwaschen.
Nee,
was ist das so?
Nee.
Also der hat für Army of...
Ist das nicht Weichzeichner oder irgendwie sowas?
Nein, das ist einfach so. Also bei Army of the Dead war es so, dass er halt Objektive benutzt hat und die fast, die eigentlich komplett offen hatte. Das waren halt Objektive, wo man sehr weit öffnen kann und dann hast du halt einen sehr geringen Schärfebereich. Mhm. So, das ist ja dieser ganze visuelle Stil bei Army of the Dead, der irgendwann mal Kopfschmerzen halt macht. Und ich mach's nicht so ganz hier weiter, aber er benutzt es auch immer noch, weil es halt irgendwie cool aussieht.
Das finde ich halt gar nicht.
Und dann, aus der Sicht von Zack Snyder, meine ich.
Na klar.
Also, aber halt auch so diese ganzen zum Beispiel, wo dann Cora, es ist auch so super, dann gibt es erstmal, ich mein Flashback hin oder her, ob das jetzt ein tolles Erzähltool ist oder nicht, aber einfach zu sagen, dann wir sitzen jetzt am Lagerfeuer und ich erzähle meine Backstory, also wie schwach kann man das machen? So, und dann gibt es diese ganze Backstory von ihr und natürlich gibt es dann auch so ihr Best-of-Kampf-Szenen aus der Schlacht. Und was ist das für eine Zukunft, wo sozusagen, das hasse ich sowieso an diesen, wir sind in der Zukunft, aber wir kämpfen noch Mann gegen Mann und stürmen zusammen aufs Schlachtfeld und sowas, anstatt dass wir irgendwie den ganzen Scheiß bombardieren oder so.
Das ist ja so dämlich, weil es ja später gemacht wird. Ja. Aus dem Weltall ballern die halt auf den Planeten und zerwammern den einfach, ohne dass es halt irgendwie weitere Verluste von den Soldaten halt gibt. Also, wenn man mir jetzt erzählt hätte, dass es diese Technologie vielleicht irgendwie noch gar nicht gab, wo die halt irgendwie in den Krieg gezogen ist, von mir aus. Aber das wird ja gar nicht gemacht. Es gibt eigentlich gar keine Erklärung, außer dass es halt visuell schön aussieht, dass die jetzt da an die Front rennen müssen.
Du kannst ja sowas eigentlich auch erzählen. Du kannst ja auch immer noch sagen, so ja, das ist ein anderer Planet, da ist halt irgendwie Sturm irgendwie oder in der Atmosphäre und so, da können wir keine Bombe einsetzen oder so.
Ja, oder könntest wir wollten die Welt machen. Halt besetzen dafür, und nicht kaputt machen.
Ja, aber da muss er ja kreativ werden.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist jetzt das Problem und so. Wie gesagt, ich weiß nicht, er hat es aber nicht ganz allein geschrieben, das Drehbuch, glaube ich.
Nee, hat er nicht.
Aber trotzdem, also, das sind diese, ja, wir machen es, weil es halt cool aussieht, keine Frage.
Und auch da, das ist halt so absolut Warhammer 40k-Optik, die der da halt macht, die da irgendwie in ihren Offiziersanzügen da irgendwie rumrennen und da ballern und so, das Nee.
Ja, du hast halt diese Mischung aus, was aussieht wie so Rüstungen, uralte. Dann hast du diese Nazi-Uniform-Optik und dann halt noch, ja, die armen Bauersleute, die halt irgendwie immer so natürlich arm aussehen und so braun und grau angezogen sind, aber immer schon ein klein bisschen stylisch. Muss natürlich schon sein.
Na klar.
Oder halt wie die Nemesis so mit ihrem, ach so, möchte gern chinesisch angeklungenen Modestil und mit diesem Hut, der so fast durchsichtig ist, wo du denkst, warum hast du diesen Hut? Ja, ja. Ja, ach, was weiß ich nicht. Also, es wird halt nie was erklärt. Es ist dann, ich meine, ja, ich will jetzt auch nicht kritisieren, wenn du sagst, okay, das ist stilistisch dahin, wo ich gehen will, dass irgendwie alles so ein bisschen an etwas erinnert aus unserer Zeit oder aus unserer Vergangenheit. Das kann man schon machen. Da ist sozusagen künstlerisch erstmal nichts gegen einzuwenden. Es muss nicht immer alles super Hightech, Star Trek-mäßig oder sowas aussehen, sondern das ist halt die Optik, wo ich hingehen will. Das ist meine künstlerische Vision und da kann man das auch so machen. Da sind die Raumschiffe halt aus wie fliegende U-Boote oder so. Ich meine, Mangas machen das oder Anime machen das ja auch dutzendfach. So, das finde ich völlig okay. Am Ende ist es halt irgendwie, wirst du wirklich so ein bisschen Klischee in Klischee gereiht.
Das Einzige, was ich sagen könnte, das wollte ich eben schon einwerfen, das Einzige, was mir optisch, wo wir, glaube ich, uns beide auch einig waren, als wir es gesehen haben, wo wir sagen, das ist aber gut gemacht, das ist tatsächlich hier Jimmy, der Roboter, wenn die da diese Szene am Fluss haben, wenn die da an der Brücke, unter der Brücke sitzen, wie auch immer da irgendwie, wenn er sich die Hände waschen soll, sozusagen, und dann das kleine Mädchen kommt, ihnen da dieses hier, Kopfgesteck macht oder so aus dem Pflänzchen, mal eben mal so, ganz so einfach, ne? Und ihm noch, in der er seine Geschichte erzählen kann und so. Das sah nicht schlecht aus. Also das sah wirklich nicht schlecht aus, nur von der Technik, von der Effekten her, also, ne? Aber.
Ja, also da kannst du, also das ist auch zum Beispiel ja bei Zack Snyder eigentlich immer ziemlich gut. Also dieser eine Alien-König, der sieht sehr gut animiert aus, der Roboter sieht sehr gut animiert aus, passt sich halt ohne irgendwie, dass es nach was Roboter, also dass es nach irgendwie CGI aussieht, perfekt in die Umgebung mit ein und so. Und man vergisst halt irgendwie nach kurzer Zeit, dass das halt sozusagen computergenerierte Figuren sind. Das ist eigentlich immer gut. Und
also
das
generell,
kann Zack Snyder so.
Ja, auch
Schneider.
Der Schneider. Generell die Welten, also ich sag mal so, es ist ja Sci-Fi so. Und da kannst du ja auch nuts gehen mit dem ganzen CGI-Kram. So, das stört mich ja überhaupt nicht dort. Ich meine, da war ja alles hinterm Greenscreen, aber das interessiert mich ja in dem Moment gar nicht so. Das Problem ist halt, wenn du das halt einfach alles so leer wirken lässt. Auf diesem Mond halt eben bei diesen Bauern am Anfang, gut von mir aus, so, da ist halt eben das nächste Dorf eben wirklich kilometerweit weg, die sind ja irgendwie Tage da irgendwie unterwegs, bis die dann zu diesem Saloon da irgendwie kommen, das ist von mir aus, gerne, dann kannst du das so machen, aber dieser Planet gerade von diesem außerirdischen Volk, wo die mit den Rebellen irgendwie zusammenarbeiten, die ja dann zerbomben, da ist ja nichts im Hintergrund, da ist ja wirklich gar nichts und das kannst du mir doch nicht erzählen, dass eine gesamte Bevölkerung aus drei Leuten besteht. Ja, du hast ja diese
Testblocken da rumschweben sehen oder so, mehr ist es ja nicht. Könnte ja wieder, dann ist es wieder so eine Untergrund hier, Stadt, Zivilisation, die da unten lebt und so. Und ja, ich verstehe deinen Punkt, also visuell passiert da nichts. Ich finde es sogar noch schlimmer, was er im Finale macht. Das ist für mich eine Bankrotterklärung, was er da gemacht hat. Dass er mir erzählt, wir sind jetzt hier irgendwie in den Wolken auf irgendwelchen Plattformen. Also das ist hier überhaupt nichts.
Ja, ja. Und vor allen Dingen, das ist halt so jetzt gerade diese riesen Entscheidungsschlacht halt zwischen ungefähr 20 Leuten auf jeder Seite. Also weiß ich halt nicht so.
Warum landet ihr auch da auf diesen Plattformen? Was wollt ihr? Würdet ihr Wolken angucken oder warum landet man dort? Ne? Also ja, ich weiß, das ist so ein Raumhafen-Dingsbums da, ja.
Also der Charlie, also der Kay, der wollte halt die eine Falle locken. So, das ist ja dann das Ganze, wo er dann sagt, ich habe hier noch was das abzuliefern, dann helfe ich euch.
Konnte man überhaupt nicht voraussehen. Ich habe es zwischendurch zu dir gesagt im Film. Das war also noch weit vorher gesagt, irgendeiner von denen ist doch bestimmt ein Verräter. Und so. Und der war sofort bei mir unter Verdacht. Der war sofort bei mir unter Verdacht. Also,
Ja, das ist halt so, ich weiß nicht, das ist auch so teilweise, also die Action, wo dann irgendwie das auf der Plattform dann zum 1:1-Duell, 1-gegen-1-Duell von Korra gegen den Admiral kommt und Das fand ich eben auch so ein bisschen unterwältigend. Also, na klar, er wird dann wieder zum Leben. Das ist auch so geil. Der stürzt irgendwie 400 Meter in die Tiefe, schlägt irgendwie auf den Felsen auf. Oh, er lebt noch ein bisschen. aber natürlich sieht man dann, dass er irgendwie halb mechanisch ist und so. Und dort existiert sowieso irgendwie Unsterblichkeit, weil man das Bewusstsein dann übertragen kann, kurz vorm Tod und all so den Geschichten. Und ja, also bestimmt sind auch diese Roboter da mal Menschen gewesen.
Das habe ich auch schon zu dir gesagt, ne, wo sie meinen so, ja, schickt ihn rein. Und ich so, hä, wohin denn? In der Vergangenheit oder was? Soll er selber Connor töten? Oder so, wie so.
Ja.
es ist aber auch generell, ich find das ein bisschen schade. Ich meine, klar, Ed Skrein, der macht ja die Sache als Admiral, finde ich gar nicht so schlecht. Der ist wirklich ein schöner, hassenswerter Bösewicht. Ich finde es halt bloß blöd, wenn du halt überlegst, okay, das ist jetzt Part 1 und es gibt ja eigentlich noch den Obermufti da sozusagen halt so. Und aber jetzt in Part 2 wird der trotzdem wieder wahrscheinlich Hauptbösewicht mit sein, so. Lasst ihn doch jetzt sterben, dass irgendwie zumindest als Triumph, als Klein für die halt irgendwie verbuchen und dann ist der Big Boss halt eben auf jeden Fall sauer und will halt irgendwie die Leute angreifen. Weil ich muss halt auch ganz klar sagen, warum sollten die dieses Dorf jetzt noch angreifen? So, die haben einen Admiral verloren, keiner weiß, ist die jetzt dort oder sozusagen halt so, die haben jetzt halt diese Flotte, also das wird sich doch ein Scheißdreck interessieren.
Ich verwundert eher, dass die Bliebenen sich noch der Korra immer noch anschließen. Die sind in die erste dumme Falle reingelaufen, die ihnen gestellt worden ist als Truppe. Es ist die allererste Falle gewesen, zack, waren sie drinnen und so, warum soll ich mich überhaupt noch der Frau noch anschließen? Mhm. Aber ja, die braucht...
Nee. Und es ist ja auch irgendwie klar, dass die Korra gesucht wird von dem Belisarius. Also es ist ja nicht so, dass wenn sie dort ist, dass die Leute sicherer sind, weil sie verteidigen kann. Sondern selbst wenn das Dorf unbedeutend ist, sie kommen ja wegen ihr.
Ja.
So.
Ja, eigentlich war er ja auf der Suche nach hier, wie heißt er, Bloodaxe oder irgendwie sowas. Nach den Geschwistern hat er ja eigentlich gesucht.
Oh, lass uns jetzt mal bitte über die Rebellen sprechen. Also diese Vollpfosten. So, erstmal sind die ja auch unsympathisch, da geht es ja auch schon irgendwie los, dass die denen ja nicht helfen wollen, das sind das für tolle Rebellen im Endeffekt, die stellen sich gegen diese Mother World, aber helfen den Unschuldigen nicht. Okay, dann verpisst euch halt, so, was soll das halt, also das Getreide haben sie ja trotzdem gerne genommen und dann macht ja zumindest der Blood Axe mit, halt sozusagen, halt trennt sich von seiner Schwester und bei der ersten Gelegenheit macht er eine Kamikaze-Aktion und stirbt. Und ich denke, was war denn das jetzt? So einer der zwei Anführer, der wichtigsten Anführer dieser Rebellen, springt einfach los in so einen Kran, der irgendwie auch irgendwie schießen kann oder sowas, keine Ahnung, und lässt sich von dem Typen dann dort abmorksen. Und war eigentlich auch so dumm, der hätte den doch einfach auch abknallen können. Warum springt der da mit so einem scheiß Speer rein? Was soll das? Also das ist sowas selten Dämliches.
Hätte doch werfen können, hätte alles machen können, wirklich.
Naja, also ich sag mal so, die das sind ja, diese Rebellen werden die ja vorher tatsächlich schon so ein bisschen irgendwie verkauft, das sind die krassesten sozusagen. Also die Motherworld hat schon richtig Angst vor denen und deswegen wollen sie die unbedingt tot sehen und bla. Und dann kommen die endlich irgendwie, die eine ist halt zickig und der Typ ist halt dumm und springt halt irgendwie in die erstbeste Todesfalle rein sozusagen. Also wie schlimm, also wie bedrohlich müssen die dann sein und wie schlecht muss denn diese Motherworld dann am Ende organisiert sein, dass die von solchen Leuten Angst haben? Als
Level sind die für mich so auf einem Level mit hier die Judäische Volksfront.
Ja, genau
da sind die. Ich habe auch gedacht, ach, das sind jetzt die krassen Rebellen. Okay, cool. Mhm. Und dann kommt natürlich diese klassische Szene und so, er braucht Leute, die sich ihm anschließen und so, und dann hält er da eine Rede und dann so, wer schließt sich mir an? Und dann siehst du dann, wie einer nach dem anderen so nach vorne tritt und ich so, Alter, ich hab das schon 1000 Mal gesehen, ey, ich kann's nicht mehr sehen.
Ja, geiler wär's gewesen, wenn alle anderen zurücktreten und nur so ein paar Trottel übrig lassen. Ja, aber stimmt schon, diese Rebellentruppe, diese Rebellentruppe.
In der letzten Reihe so, ja, spinnst du? Gott, ich allein mache den Scheiß hier. Ich mach das nicht mit hier.
wie bei den Simpsons. Wer ist dafür? Wir. Und wer ist dagegen? Ich. Wer schreit eigentlich über ich? Der Typ hier. Das war der hier. Los, lass dich jetzt verprügeln.
Ja, aber es ist auch wirklich so. Am Anfang hält ja der Oberrebelle, der Blood-Ex-Mann, hält ja erstmal so eine Rede, wo ich dann auch gesagt habe, Sprich lauter! Der redet jetzt mit einer normalen Stimme ohne Mikrofon. Das ist auch wieder wie Monty Python so. Sprich lauter! Was hat er gesagt?
Die Griechen!
Die Segel seien die Griechen! Halt die Klappe, Rübennase. So. Also das ist,
ja, ja.
Ja, die Rebellen, also es wird halt, es ist halt, am Anfang gibt es halt diese mündliche Einführung statt eines Crawl-Titels, ne, weil es ja nicht Star Wars sein soll. Und dann, und der Rest ist halt sozusagen, das ist, da musst du erstmal auch furchtbar aufpassen, dass du verstehst, um was es geht.
Ich habe das nicht begriffen, ich sag's, wie es ist. Ja. Also, wo die mir einfach was von Motherworld erzählt haben und der König und dann ist der tot und dann haben sich die Admirale, ja, was?
Und dann wird halt so viel um sich geschmissen, also dieses Worldbuilding ist so was von konfus und auch völlig auch noch uninteressant. Die ganze Zeit
nebenbei noch diese ganzen Namen noch hinein, wo wir ja beide gesagt haben, ey, du brauchst ein Notizbuch hierbei, damit du es irgendwie behalten kannst am Ende oder so.
Ja, es sind zu viele Namen, es sind auch blöde Namen. Also irgendwie der Planet dieser Mond, der heißt Feld. Au. Der Bauernplanet heißt Feld. Da kann mir doch keiner erzählen, dass der nicht irgendwie gesucht hat, was heißt denn Field auf Deutsch? Feld. So, okay, we check it. Und dann die Stadt, die daneben, die Hauptstadt, oder die heißt Providence. Was ist das denn? Wie kommst du denn auf Providence? Also, wie kannst du sagen, es ist ein Science-Fiction-Film, ich nehme meine Stadt Providence.
Wie komm ich denn da hin? Also, so? Ja, du musst hier diesen Weg folgen und so. Hat dieser Weg einen Namen? Ja, Way.
Und dann hast du halt so diese reingeschissenen lateinischen Namen Titus und Atticus und am Atticus Nobel, das klingt halt wie so eine abgelehnte Figur aus Harry Potter und Balisarius und diese ganzen, und sie heißt Arteles und das kannst du, wie heißt sie? Hallo, ich muss mitschreiben. Und Defra und Darian Blood Eggs. Und das heißt ja irgendwie, dass Zack Snyder sich die Story schon im College ausgedacht hat. Nee. College würde ich auch sagen. Sechste Klasse war das.
Also, ja, ich glaube, war auch. Also, wenn im College, dann war er noch das total vernördet und hat dann irgendwie ganz, ganz krass noch in der Fantasy-Welt abgezogen. Was er ja machen kann, ist ja alles schön und gut und so. Aber das kannst du doch nicht so verkaufen. Also, das ist ja tiefster Fantasy-Sci-Fi-Quatsch im Endeffekt. Das klingt halt alles so übercool irgendwie.
Ja, also, das klingt halt so Anklänge auf das, was es wirklich, so ähnlich wie es bei Star Wars macht, ne? Man hat Luke Skywalker, aber dann eben auch sowas wie Obi-Wan Kenobi, was halt irgendwie völlig erfunden klingt und sowas. und dann hast du halt genauso hier, du hast die Bauern, die heißen irgendwie Sindri und Gunnar und also das ist so, das sieht dann noch so aus wie einer von Vikings. Und dann hast du halt so, die Bösen haben irgendwie so, ja, halb britisch, halb lateinische Namen, aber dann auch, und dann gibt's halt diese, ich mache mir meine eigenen Kampfnamen, Nemesis und Blood Axe, ja. Das sind wirklich halt so, solche Sachen, die sich 15-Jährige für wenn sie ein Online-Spiel sind, sich das ausdenken als Kampfnamen.
Und den Roboter nennen wir Jimmy.
Das ist so gekloppt. Das ist einfach bekloppt. Ich meine, das ganze Ding fühlt sich halt an, als ob der schon ein Riesenuniversum gebaut hat und das ist jetzt eine Geschichte, die da drinnen stattfindet, aber es gab schon vorher irgendwie einen Haufen Geschichten. So. Also wirklich, wenn es jetzt wirklich so... Na doch, so fühlt sich's an. Also als ob der schon irgendwie hinten alles hatte. Deswegen hat er es ja auch für Star Wars gepitcht, also für Disney sozusagen, halt, weil es in dem Star Wars-Universum schon alles existiert hätte. So, da hätte er sich nicht die Motherworld, da gibt es das Imperium und bla und hast du nicht gesehen. So. Jetzt ist aber das Problem, das ist ja alles nicht da, so er müsste es erstmal alles erstellen. Und ich habe so das Gefühl, hier fehlt irgendwie ein Film davor, der dir die ganzen Ereignisse mit dem König erzählt.
Ja, ich meine, das ist ja okay. Das ist ja auch wieder so Star Wars geklaut, ne? Also wir sind mittendrin in der Story. Irgendwann wurde die alte Republik mal vom Imperium unterworfen, etc., etc. So, und das kannst du ja irgendwie machen. Aber ich finde genau, dass gerade das Gegenteil ist. Es wird so getan, als ob es schon Vorgeschichten gibt, aber es gibt eben keine. Und es wird sich halt bitte überall rausgezogen aus Sachen, die man eben schon kennt. Und dann kann man sich selber so ein bisschen einen Reim drauf machen, weil man es aus anderen Science-Fiction-Filmen.
Ich muss reingrätschen. Das kommt jetzt.
Na gut, dann grätsch mal rein, weil ich muss nämlich mal ganz, kurz weg, dann könnt ihr da mal da reingrätschen. Ja, ist gut. Ich bin gleich wieder da.
Sascha, es folgt ein Satz, den du sicher nicht hören magst, aber ich muss ihn leider sagen. Es gibt einen Comic. Hm? Also ich weiß, er plant, Zack Snyder will natürlich hier ein tolles, großes, neues Filmuniversum etablieren und er ist, glaube ich, noch nicht da, aber es soll glaube ich, definitiv Comics kommen und die hat er auch, glaube ich, schon irgendwie bei, ich weiß nicht mehr, bei welchem Verlag das war in Amerika, irgendwie, er hat irgendeinen Verlag gefunden, der tatsächlich das irgendwie scheinbar auf Papier bringen will und und ich habe, glaube ich, auch schon Bilder gesehen gehabt davon, geschweige denn, es sind sogar Videospiele geplant. Und ich habe bewusst Plural benutzt. Er denkt, das ist jetzt das große, nächste, fette Ding, was er jetzt da entdeckt hat und so, aber ich habe Schmerzen. Das kann ich nicht sagen.
Ja, also das ist halt nur das Problem, weil ich weiß schon, aber das ist alles wieder so hinterher reingeschoben, weißt du? Also das ist von vorne bis hinten nicht durchdacht, außer dass man halt so eine billige Märchengeschichte hat, von wegen der König wurde gestürzt und ich meine, das wird ja auch irgendwie so vorher gesagt, dass das Imperium oder die Mutterwelt immer nur dafür da war, dass sie erobert. So, die erobern einen Planet nach dem anderen auf brutalste Art und Weise und die Hoffnung war, dass man nicht mehr erobert, ist dieses kleine blonde Mädchen. So. Und super. Also der König, also ihr Vater, das ist auch so ein Arsch. Also, im Prinzip wird doch nichts anderes gesagt, als der König war ein Arsch, der erobert hat, dann wurde er ermordet und sein Regent-Nachfolger, also der quasi der Militärdiktator, der erobert eben weiter. So, das hat sich eigentlich nichts geändert. Und nur dieses kleine Mädchen kann das ändern, weil es so nett war und irgendwie.
Ja, wie gesagt, das sind alles Elemente, das hat man überall schon, das ist einfach nur so, da, hier, da und hier was weggenommen und so. Sorry, es fehlt mir einfach an Kreativität in diesem Projekt und so. Und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber ich glaube doch, ich denke mal schon, als wir es geguckt haben und so. Ich habe mich ja wirklich zum Ende zum Film, ich habe mich einfach nur aufgeregt. Ich habe mich nur aufgeregt noch am Ende. Am Anfang haben wir noch viel gelacht, da haben wir auch hier ein paar dumme Sprüche gemacht und hier und ach, da kann man noch lachen und so, aber am Ende, wirklich nach 2 Stunden oder so, 1,5 Stunden, ich saß da, ich wurde langsam echt sauer, weil ich echt gedacht habe, der macht hier gerade überhaupt nichts, der Mann. Der denkt sich hier, das sieht bestimmt alles cool aus und so und das ist, und da würde ich jetzt gerne auf so einen Punkt eingehen, auch wenn Ronny jetzt nicht da ist, wir wissen jetzt halt so, er hat hier das Drehbuch gemacht, er hat hier Regie gemacht und ja, er hat auch die Kamera gemacht, komplett alleine, sozusagen und so. Und ich bin so an dem Punkt, wo ich sage, Zack Snyder kann Regie führen und er kann auch Kamera, aber er kann es halt nicht beides gleichzeitig scheinbar. Und so, das ist für mich das Problem. Ich bin halt der Meinung, er sollte es lassen mit dem Drehbuch schreiben. Er sollte das, soll er sich wirklich gerne Stoff von woanders holen? Also sollen andere Leute für ihn das Drehbuch schreiben und so? Und wenn es nach mir ginge, bitte, am besten hole ich auch nochmal einen Kameramann ran ein. Also bitte, also ich weiß nicht, wie sein nächster Film aussehen soll, wo du noch diese ganz kleine Unschärfe noch da ist. Also alles ist unscharf und nur noch so ganz kleine Details zu erkennen und so. Ey, ganz ehrlich, dann mach einen Dokumentarfilm über Ameisen. Also mach keinen 200-Millionen-Film für Netflix. Ne?
Ja, 166 sorry, ja, und dann macht er 2 Filme draus, ne?
Ja, also ist noch, trotzdem, also.
nee, das ganze Problem bei dieser Geschichte ist ja, dass Zack Snyder, wenn er sozusagen originale Geschichten verfasst, inszeniert und oder zumindest so weit dran beteiligt ist an der Genese von Original-Stories, dann hast du eigentlich immer sozusagen die Probleme offengelegt, die bei seinen adaptierten Sachen, gerade mit den Comics, nicht so auffallen, weil die Figuren schon bekannt sind. Es gibt eigentlich für mich sozusagen keinen großen Unterschied zwischen diesen hohlen Charakteren, die man hier hat, und diese relativ hohlen Charaktere, zum Beispiel aus seinen DC-Filmen. Dieses Hohle füllen wir, oder vor allem seine Fans füllen das mit dem Comicwissen, was sie haben, oder von den anderen Filmen. Und sagen dann, ja, so geil, so wollte ich Superman gegen Batman immer sehen. und es ist nichts davon irgendwas Verdientes oder irgendwas sich Erarbeitetes aus dem Film selber heraus, sondern weil sie Dark Knight Returns gelesen haben oder vielleicht noch den Zeichentrickfilm oder irgendwie sowas gesehen und sich vorgestellt haben, ja, wie würde das denn echt aussehen? Boah, und diese Action-Sequenzen sind so geil und so habe ich mir das immer gewünscht und so. Und das hast du dir aber nur gewünscht, weil du es schon kennst. So, aus dem Film selber heraus gibt einem das nichts. Und genauso ist es hier, nur halt dann offengelegt, weil es eben, und wäre das Star Wars gewesen, da hätten wir es ihm vielleicht sogar eher verziehen. Aber das ist sozusagen, weil es alles neue Figuren und neues, in Anführungsstrichen, neues Setting ist, sitzt man halt da und denkt sich, ja, kenne ich alles schon, aber nicht so, dass es mich jetzt mitreißt.
Kann ich voll und ganz unterschreiben, wie gesagt. Und was ich ja vorhin schon angedeutet habe, ich bin ja so eigentlich gerade bei Zack Snyder immer ein Freund gewesen vom Visuellen. Also wirklich, ich weiß, wir hatten hier stundenlange Debatten über Thema Batman wie Superman. Ja, das, was da inhaltlich alles schiefgelaufen ist, keine Frage. Da kann ich ganz vieles von euch, kann ich zustimmen und so. Aber optisch, der hat halt so geile Momente gehabt, ne? Also wenn wirklich der Kampf zwischen Batman und Superman auf diesem Dach mit der Dark Knight Returns Rüstung, die halt Ben Affleck da drüber hat und so, das sieht geil aus. Das sah wirklich geil aus. Und ja, natürlich zerstört er dann natürlich, ja, das ist halt das Problem, er zerstört dann so eine Szene dann in dem Moment, in dem er mir einfach mal Martha um die Ohren haut. Und du denkst so, oh, das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst. Ja, und
ja, das ist aber auch so bei dem Visuellen mit diesen Actionsequenzen oder halt sowas. Das ist halt visuell nicht wirklich beeindruckend, weil es halt man heutzutage das irgendwie normal, also das hat man gerade von dieser Foundation-Serie zum Beispiel, habe ich mit Ronny noch vor dem Podcast drüber gesprochen. Das ist so gigantisch, wie was dort präsentiert wird in einer Fernsehserie. Hätte er das zum Beispiel so als Referenz genommen, das ist, also es ist halt, es ist omnipräsent, große Weltraumwelten darzustellen, in so einem Fantasy-Science-Fiction-Setting. Man kennt es aus Dutzenden Videospielen und es ist nichts dabei, was einen sagt, boah, das habe ich noch nie gesehen.
Ich muss auch vielleicht auch dazu sagen, es ist ja ein Science-Fiction-Film, den wir geguckt haben und so. Und dann, bei mir ist es halt so gewesen, vielleicht liegt es auch daran einfach, dass ich nebenbei gerade eine Buchreihe lese, wo ich wirklich gute Science-Fiction kriege, wo ich wirklich immer wieder mich mit jedem neuen Kapitel, mir die Kinder runterfällt, was mir da für Welten aufgemacht werden in meinem Kopf und ich denke mir so, das ist geil und setze ich mich da hin und dann kommt der und dann präsentiert mir so Figuren wie Jimmy und Nemesis und ich denke und dann zeigt er mir, wie Cora mit, wie gesagt, mit so einem scheiß Flug über dem Feld zieht und dort das funktioniert nicht. Und noch ein Punkt, den ich anbringen muss, ist so, was ich wirklich schlimm finde, ist einfach so, ich habe nichts mehr im Kopf, rein gar nichts mehr, was die Musik angeht. Da ist nichts bei mir hängen geblieben. Ich könnte, also wenn du mir jetzt Musik vorspielen würdest und da wäre irgendwie ein Stück von Rebel Moon dabei, ich könnte es nicht sagen, obwohl ich es erst vor zwei Wochen, also innerhalb der letzten zwei Wochen gesehen habe. Ich könnte es nicht, weil da ist nichts bei mir hängen geblieben. Da war nichts Episches dran, das war musikalisch. Sorry, war da Musik in dem Film? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung.
Ja, es war halt nicht Hans Zimmer, sondern so ein Nachwuchskomponist. Der halt an anderer Stelle schon mal für ihn tätig war und so. Und das stimmt schon, also es ist kein großes Rebel Moon Thema dabei, wo einem dann sozusagen, wow, das ist fast wie Star Wars und so. Und das ist halt so auch das Problem, dass halt wenig gibt, wo einem wirklich was in Erinnerung bleibt. Das war halt immer sozusagen eine Stärke von Zack Snyder, tatsächlich solche Momente zu erschaffen, die wirklich innovativ waren, also actionmäßig gesehen, wie jetzt zum Beispiel gerade bei 300 mit dieser sehr überstilisierten Art und Weise oder aber auch wie die Action so inszeniert ist, wie man sozusagen die Zeitlupen rein und raus macht und dass man sozusagen dann Comic-Einzelpanels dann auf die Leinwand bringt und solche Geschichten. Das hatte ja alles als Übersetzung gut funktioniert. Und hier ist es halt wirklich so, ich kenne diese Industriewelten, ich kenne diese Westernwelten und ich kenne halt so irgendwie so eine Stadt in den Wolken. Das kenne ich alles aus vielen Serien, Filmen, Videospielen etc. etc. Es macht sich ganz gut für, davor ist er mal gut, so Clips von seinen Actionsequenzen bei YouTube anzugucken. Dafür ist er eigentlich perfekt. aber als zusammenhängende Story funktioniert es halt nicht.
Junkie XL, der die Musik gemacht hat, der hat mit Hans Zimmer zusammen zum Beispiel den Score für Man of Steel unter anderem gemacht oder auch, glaube ich, für Batman Superman.
Tom Holkenberg, Borg. Also es ist kein Nachwuchskomponist.
Deswegen war ich auch ein bisschen irritiert. Hey,
so, ich bin wieder da. Fertig. Ja, war schön. Hallöchen. Ja. Ich habe nur gerade, eine wichtigste Aussage von dem Ganzen war, dass wir uns einig waren, dass die hohlen Charaktere schon immer hohl waren bei Zack Snyder. Nur, dass sie halt bei Comicfiguren nicht so auffallen, weil du das im Kopf selber erfüllen kannst mit dem, was du weißt über die Comicfiguren.
Ja, naja, ich meine, du hast ja, also hier kannst du es eigentlich ganz gut mit den ganzen Leuten hier aus Army of the Dead halt irgendwie vergleichen, ne? Das sind alles irgendwie da und sehen zwar alle anders aus, aber wirklich in Erinnerung bleibt der keiner so richtig.
Sagst du ein bisschen kunstvoller.
Ja,
sie sind da, aber sie sind irgendwie auch nicht da. Ich gebe dir ein Zitat von irgendwen. Warte mal.
Ja. Ja, ich meine, das ist, ja, also, vielleicht kann man dann noch, also habt ihr irgendwas Gutes zu sagen?
Naja, also ich finde ja, diese Welt oder dieses Universum hätte Potenzial, interessant sein zu können. So, wenn du da noch ein bisschen andere Stellschrauben irgendwie setzt. Ich will schon ganz gerne rauskriegen, was es mit dieser Motherworld auf sich hat, so mit diesem Imperium, wie die jetzt so groß sind, was das für eine Bedrohung ist und was die vielleicht auch für eine Religion haben im Endeffekt, weil für irgendwas müssen ja diese kaputzten Typen da sein, die mit ihren komischen Masken.
Denkst
du? Und ich, eigentlich hätte ich auch Lust, zumindest über ein paar von diesen 7, sagen wir, Samurai-artigen Leuten halt da irgendwie was rauszukriegen. Aber es ist halt so ein bisschen wirklich mein Problem einfach, ich habe wenig Lust, jetzt den zweiten Teil mir anzugucken, weil ich schon jetzt weiß, und das hast du ja schon aus den Trailern gesehen, dass wahrscheinlich wieder die Hälfte der Zeit dafür aufgebraucht wird, diese Geschichten jetzt erstmal zu erzählen und dann nur eine Stunde diese Endschlacht gegen den Typen halt ist, wo auf einmal dann ursprünglich auch dieser Obermufti auftaucht. Und das ist mir zu wenig halt einfach, also sorry.
Ja, dann kommt auch plötzlich wieder diese Issa, diese Prinzessin wieder und
klar.
Rettet dann mit ihrer Zauberkraft die Welt.
Ja.
Ich wette, jeder wette, die Issa taucht auf, die Korra stirbt und dann kommt die Issa und wird die mit ihrer Zauberkraft wieder zum Leben zu erwecken. Wie ist es mit
Sascha, da kriegst du keine Gegenwette, das wird genauso passieren. Das tut uns leid, aber darauf würde ich auch setzen.
Und dann, ja, also wir wollen ja was Positives, es gibt was Positives.
Das war's für heute, danke, bis dahin und tschüss.
Ne, wie gesagt, die Animation ist wirklich gut gemacht mit diesen
Außerirdischen. Also das ist aber auch das Einzige dann.
Ja, manchmal gibt es richtig schöne, wo man sieht, aha, das war die Greenscreen, das haben wir auch immer so zwischendurch dann, das war noch nachträglich eingefügt. Nee, was gibt's so Positives zu sagen? Oh, was habe ich mir selber eine Falle gestellt?
Ne, es fällt halt echt schwer, ne? Weil du halt auch merkst, dass alles sehr, sehr belanglos halt einfach ist. Und das ist halt, eigentlich ist die Story schon erzählt. Die haben ja den Bösewicht, der die Welt von ihr bedroht hat, ausgeschaltet. Der wird jetzt künstlich wiederbelebt halt sozusagen und macht Jagd auf sie. Und die wissen das halt noch gar nicht. Eigentlich hättest du dir das sparen können. Das ist halt nur noch so ein Schlupfloch, um jetzt halt noch einen neuen Teil zu bringen, so.
Ja, doch, ich weiß was. Jimon und Sue. Fand ich gut. Gerade weil er halt geil. So völlig übertrieben spielt und im Grunde auch nichts. Also
seine Einführungsszene, die ist wirklich, die ist fast schon legendär eigentlich, könnte man sagen. So, also wenn er da sich regelt und dann so.
Wo der so gewaschen wird von dieser Frau da im Endeffekt, die da irgendwie auf dem Stein hockt und ihn da irgendwie so eine Statue im Endeffekt, also denk ich schon, Leute.
Ja, das ist so ein richtig geiler homoerotischer Moment irgendwie, wo der dann, also wie er so als Mann dann präsentiert wird. Und es ist so, ich fand, das war wirklich so, es ist so schlecht, dass es witzig ist im Moment. Aber Ist es immerhin da? Ich meine, aber auch, die Frage ist immer, warum brauchen wir diesen General Titus? Wie kann ein einzelner General uns jetzt hier helfen, mit unseren 5 Hanseln gegen die Armee dann Stellung zu beziehen? Was kann der jetzt beitragen?
Naja, es wurde ja gesagt, er ist ja der beste Stratege ever gewesen, sozusagen in diesem ganzen Motherworld-Imperium. Mhm. Wird halt nur nicht so gezeigt. Und er ist ja auch einer, mit der diese Falle halt tappt. Also,
ja, aber als bester Stratege muss ich dann doch erkennen, wisst ihr was, Leute, wir packen unseren Scheiß und hauen hier ab. Wir geben diesen Mond auf und machen uns davon. Manchmal ist der Rückzug die beste Strategie.
Ich glaube ja. Das ist gar nicht General Titus, weil General Titus Strategie war, auf keinen Fall werde ich mich dieser Gruppe anschließen. Aber sie werden mich auf jeden Fall suchen. Also muss ich irgendjemanden finden, der so ungefähr aussieht wie ich. Und den stelle ich dann hin. Und das ist meine Taktik. Ich gebe den ganzen Scheiß aus dem Weg. Das ist vielleicht das ist ja so der Twist am Ende im zweiten Teil oder so. Glaube ich auch persönlich nicht.
Der wahre General, der wahre Titus wird von Morgan Freeman gespielt.
Ja, aber da muss man...
Er ist viel älter.
Da können wir vielleicht jetzt nochmal einen kleinen Bogen schlagen. Wir kriegen ja, wie es angekündigt worden ist, noch einen Director's Cut. Und wer vielleicht genau aufgepasst...
Du hast noch nicht gesagt, was du gut findest. Oder ist es der Director's Cut, den du gut findest?
Die Jimmy-Animation, das war ganz nett und so. Aber ansonsten, das Schönste an dem Film war,
das habe ich schon gesagt.
Da wiederhole ich meinen Anfang und sage nochmal, es war das Schönste am Film, ihn mit dir geguckt zu haben. Dass ich das Leid teilen konnte. Ja, und genau.
Dann machen wir, Snyder Cut. Der Snyder hat zweimal gecuttet, einmal so und einmal so. Und wir freuen uns drauf. Interessiert uns das? Was ist daran anders? Ja. Geht er dann 3 Stunden?
Also, warum muss ich das dann weit fragen? Ich weiß, geht er 30 Minuten länger. Was ich jetzt.
Sieht man da wenigstens ein paar Möpse?
Nerdzeug,
wir sind ja nicht bei den Prime.
Hier werden die richtig wichtigen Fragen gestellt.
Ich stell mal Gott so vor am Anfang, wenn dieses Raumschiff da aus diesem Wurmloch-Mumu-Detail da kommt und dann in der anderen Version ist es viel größer und dann siehst du dann mal so die Umrisse von einer nackten Frau, die sich aus.
Ach, so deswegen heißt das mal so gut. Oh.
Ja.
Oh.
Der Weg zum Motherworld fällt durch den Weltraum.
Nee, aber man hat hier in den Trailern zu Rebel Moon Teil 1 Szenen gesehen, die nicht in Rebel Moon Teil 1 zu sehen waren. Unter anderem eines.
Ach so.
Sind das diese
ja, da sieht man nämlich Szenen mit Titus. Und wenn er das macht,
Alter, dann hasse ich ihn jetzt erst recht.
Ey. Der macht nur länger Rückblicke, oh Gott.
Der hatte das ja, in dem Interview hat er das ja gesagt gehabt, dass der andere Cut, den er noch rausbringen will, dass der ja einen völlig anderen Film irgendwie angeblich dann darstellen würde. Also ähnlich wie er es schon mit Justice League gemacht hat. So. Und da stelle ich mir halt auch die Frage, okay, warum haust du denn aber erst den ersten Cut raus? Was ist denn das für eine Scheiße? Du bringst 2 verschiedene Cut-Fassungen raus, die jeweils einen anderen Film ergeben. Was ist denn das für eine dumme Marketingstrategie?
Naja, nee, erst bringt er den zweiten Teil raus von diesen PG-13 so und dann kommt erst die Abwechslung.
Da muss ich die Frage stellen, ist der Snyder Cut dann ein langer, ein brutaler und längere Fassung? Oder ist es einfach nur eine brutal lange Fassung von demselben Scheiß wie vorher? Wahrscheinlich.
Beides. Wahrscheinlich.
Da hast du recht.
Ja. Absolut.
Können wir jetzt zum Fazit gehen? Ich kann nicht mehr. Ich will ins Bett, ich muss um 3 Uhr
ich raus, auch nicht.
Komm.
Also gut, fazitmäßig, wir haben die Listen erstellt, auf welcher erscheint, also auf welchen Platz im Zack Snyder's Oeuvre erscheint
dieser Film. Jetzt bin ich gespannt, bei wem ist er auf dem vorletzten?
Wow!
Also über...
Weil ich Army of the Dead schlechter finde. Da ging mir richtig auf den Keks. Auch mit dieser ganzen Drecksoptik und so. Da habe ich so wie Kopfweh gekriegt. Und es war noch mehr Klischee und so. Ich hatte mal wenigstens Weltraum und so ein Kram. Aber es war schwer erträglich, muss ich sagen.
Ja, ja.
Also, ich meine, so eigene Welten und so. Ich dachte immer so, Sucker Punch ist so der absolute Zack Snyder-Film. Wenn er nicht diese Zwänge hat, irgendwie eine Figur aus den Comics richtig darzustellen oder möglichst nach einer Vorlage, wo er dann richtig frei drehen kann. So, und Sucker Punch ist eigentlich völlig dämlich von der Handlung und von allem, aber es ist so Zack Snyder pur. Und Das hat aber trotzdem viel mehr Spaß gemacht als der Dreck hier, weil er halt auch wieder so versucht, super ernst zu sein. Und irgendwie, wenn du Star Wars und Sieben Samurai irgendwie mischst, dann musst du aber auch irgendwie den Geist von beiden einfangen.
Ja.
Und das gelingt ihm halt weder beim einen noch beim anderen, oder wenn du sagst, irgendwie halt irgendwie die glorreichen Sieben, wenn du das als
Vorlage. Dann sag ich so viel nochmal, also ich wurde sowohl visuell zu 99% enttäuscht, ich wurde erzählerisch zu 100% enttäuscht und ich wurde das bringt eigentlich genau auf. Ich bin einfach furchtbar enttäuscht von diesem Film und ich wiederhole es nochmal, der ist selbst zu schlecht für Schläferz, dieser Film, und ich kann mit diesem Film einfach dieser Film macht mir einfach nur Spaß, wenn Sascha Kummer auf der Couch neben mir sitzt. Anders kann ich diesen Film gar nicht ertragen, zusammen mit viel Kamillentee, aber ansonsten geht das nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keinen Bock, den nochmal zu gucken. Also wirklich, auch nicht in Director's Cut. Ich habe keinen Bock, den nochmal zu gucken.
Aber für den Podcast wirst du es machen müssen.
Damit wir dann Part 2 besprechen können.
Der Part 2 kommt an meinem Geburtstag raus. Also können wir jetzt hier dann uns bei mir versammeln und dann aus Anlass...
Mal sehen. Was ist das für ein. Ist da irgendein Wochenende?
Oder. Ich weiß nicht. Wir machen ja das gleiche noch nach dem Podcast. Ein bisschen nochmal kurz eine Planung machen für Mai. Irgendwie. Oder du bist ja vorher schon in Leipzig, Ronny, oder?
Naja, ich gucke gerade. Also ich bin auf jeden Fall hier zu Dings da. Hier. Was ist das hier?
Da warten wir halt noch einen Monat. Dann gucken wir den bei dir dann.
Na, ich bin auf jeden Fall Ende März bin ich da, also zu Ostern hier. Ja. Da bin ich aber auf dem Festival. So.
Nein, der meint wahrscheinlich, ob du zu Pfingsten da bist zum Wave
Gothic. Das sowieso.
Ja, das ist ja dann nachdem der Film raus ist.
Dann gucken wir zu dritt.
Dann gucken wir das da zusammen und sitzen
schön.
Wir machen einfach nur Live-Kommentar und machen das als Podcast. Aber Ronny, du hast noch nicht gesagt, wo bei dir der Film steht in Wichau.
Naja, also, wenn ich ihn jetzt wirklich diesen Part 1 irgendwie so als Film für sich bewerten müsste, dann wäre er bei mir auf dem letzten Platz von ihm. Weil du merkst halt richtig, da ist einfach zu viel von allem gewollt und aber, also, der bauscht da auf, aber da ist nirgendwo Fleisch dran. So, das soll irgendwie der geilste, leckerste Eintopf sein, aber ist nur Brühe. Und das ist halt nix. Und jetzt muss man halt tatsächlich abwarten, was der zweite noch zeigt. Ich glaube aber nicht, dass der damit so schnell das Ruder noch rumreißen kann. Also selbst wenn das jetzt ein Riesending halt zusammen ist, dann ist das nichts weiter als der Snyder Cut von der Justice League, irgendwie knapp 5 Stunden Langeweile. Und ganz ehrlich, wenn er einen Rat irgendwie braucht, dann hätte ich gesagt gehabt, ey, bitte, guck dir nochmal irgendwie, keine Ahnung, Seminare an oder mach nochmal so Weiterbildung, was irgendwie Figurenzeichnung angeht, irgendwie, wie kriege ich das hin, dass ich Figuren irgendwie gut darstelle, dass es interessant wirke und so, und dass es halt auch ineinander greift.
Nee, ich sag ja, er braucht einen guten Drehbuchautor. Ich sag ja, Joss Whedon sollte die ganzen Ideen von Zack Snyder schreiben.
Ja, unbedingt.
Aber ja, wo du sagst ja mit dem Fleisch, ja, es ist eigentlich ist Rebel Moon veganes Star Wars.
So. Nee, nicht mal das. Ich finde, also vegan hat, also das ist nicht. Das ist wirklich einfach nur eine Wassersuppe. Ohne Einlage, ohne alles.
Also so Ersatzfleisch, Star Wars, kann man so sagen. Ja, also irgendwie, weil wir es auch so hatten von wegen Soldat, der dann irgendwie gut wird und so ein Kram. Ey, was man Solo als Film Unrecht getan hat, weil das ist ein Meisterwerk gegen den Film.
Das stimmt.
Ja.
Das ist schön.
Also es tut mir halt auch so ein bisschen leid, weil das Ding ist halt, ich hätte ja schon Bock gehabt, dass der da halt irgendwie wieder so eine Art neues Franchise oder Universum irgendwie aufmacht und so. Aber also dass du halt mit so einem Ding halt irgendwie auch an Figuren und Zeug, das so gegen die Wand fährst, das ist schon krass.
Ist gut. In Germany we say, Ersatz mit X, das war nix. Punkt.
Ja? In diesem Sinne, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass wir uns wieder gehört haben und wir hören uns sicher bald demnächst zu unserem nächsten Trailer Wars, nicht wahr, liebe Freunde?
Ja, wenn vorher nicht hier noch die Folge mit Maxi rauskommt, also quasi mit Max Nachtsheim, wo wir quasi halt über Popkultur reden. Und vielleicht auch nochmal auf Rebel Moon kommen, wer weiß das schon. Außerdem, wir müssen ja den scheiß Super Bowl abwarten, da kommen ja nochmal die restlichen Trailer.
Ach, müssen wir?
Na, du hast doch gesagt, dass das zum Super Bowl erst der Deadpool 3 Trailer kommt.
Ja, das kann natürlich sein. Ich meine, das sind jetzt noch
drei Wochen. Haben den scheiß Craven Trailer und hier Madame Web, das sind unsere Superheldenfilme fürs Jahr. Dankeschön. Da will ich schon was Ordentliches wenigstens noch haben.
Ein Film.
Ja, dem zehr ich dann, das
also,
sag ich dir.
Ja, gut. Also Trailer Wars dieses Jahr ein bisschen später, nicht gleich sozusagen zum 1.1., sondern nach dem Super Bowl. Und dann
ist ja auch bald Super Bowl, ne?
Trailer Wars 9, brauchen wir noch einen coolen Namen dafür.
The Re-Beginning. Irgendwas.
Nee, the Trailer 9.
Dann machen wir irgendwas von Mission Impossible hier. Das ist dann Trailer Wars 9 Fallout
Boy. Ja, nee, dann musst du sagen, The Final Chapter, Part 1.
Und dann Schrägstrich X.
Wir machen es in Römisch, genau.
Irgendwie sowas. Ja, genau.
Gut, machen wir so. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss.
Eine Lamaré Audioproduktion.